Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Willkommen zur ersten Folge im Jahr 2025. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Gerade zu Beginn eines Jahres denkt man ja oft daran, Mensch, wie schnell vergeht doch die Zeit, wie schnell geht doch alles so dahin. Und manchmal denkt man sich auch bei Baumaßnahmen, oh, die Zeit vergeht aber sehr schnell und eigentlich sollte die Baumaßnahme vielleicht schon wesentlich weiter sein, als sie eigentlich ist. Irgendwas ist dann aber passiert auf der Baustelle, deshalb hat es nicht so ganz funktioniert mit dem Zeitplan. Wir wollen heute mal ganz allgemein darauf schauen, was denn da so los ist auf den Baustellen, beziehungsweise was uns denn die VOBB dazu sagt, wenn im Bauablauf Dinge passieren, die so nicht geplant waren, wenn es zu Störungen kommt oder, ich nenne gleich den entsprechenden Fachbegriff dafür, zu Behinderungen. Dieser Begriff der Behinderung zu finden ist er in § 6 der VOBB. Und ich würde vielleicht zu Beginn einfach mal mit dem Absatz 1 kurz anfangen, mal als Einstieg, damit wir schon mal sehen, worum geht's da eigentlich genau. Da steht, glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. Ja, was sagt uns eigentlich dieser Absatz 1 genau?
Ja, ich finde es ganz spannend, weil der Absatz 1 stellt schon klar, dass es in Bauverträgen auch zeitlich selten oder jedenfalls nicht immer genau so läuft, wie man sich das vorstellt zeitlich. Das heißt, es ist bereits eine Regelung aufgenommen. Das heißt, die VOBB geht schon davon aus, es kommt zu dem, was du vorher schon Störung genannt hast, was die VOBB Behinderung nennt. Und trifft da im § 6 Absatz 1 eine ganz wichtige Regelung. Und zwar, dass der Auftragnehmer in dem Moment, wo er glaubt, dass ihm die Ausführung so nicht möglich ist, er sich also behindert in der Ausführung, so schreibt es die VOBB, fühlt, dass er sich dann unverzüglich an den Auftraggeber wenden muss. Ist ja auch klar, weil der koordiniert die Baustelle in zeitlicher Hinsicht. Und wenn einer nicht leisten kann und das vielleicht auch zu vertraglichen Folgen führt, wir kommen noch dazu, wenn wir gleich über den Absatz 2 sprechen, dann muss das natürlich in irgendeiner Art und Weise neu eingetaktet werden. Und insofern ist das eigentlich eine ganz, ganz wichtige Regelung. Umgangssprachlich würde ich sagen, sagt der § 6 Absatz 1, glaubst du, Auftragnehmer, dass du zeitlich nicht so leisten kannst, wie es vereinbart ist? Dann musst du dich sofort melden, damit du neu eingetaktet werden kannst. Tust du das nicht, wirst du nicht neu eingetaktet und kannst aber auch nicht damit rechnen, dass du deswegen mehr Zeit bekommst. Um jetzt zu schauen, ob wir uns im § 6 Absatz 1 befinden oder nicht, muss man natürlich erstmal die Figur der Behinderung beleuchten. Thorsten, was würdest du sagen, was ist eine Behinderung und was ist gerade keine im Sinne des § 6 Absatz 1? Weil ich glaube, da gibt es viel Streit.
Ja, ich nähe mich vielleicht mal ein bisschen mit praktischen Beispielen. Du hast ja gerade schon so eine Art Definition gebracht. Wenn wir eine Störung unserer Baumaßnahme haben, dann heißt es, dass ein Auftragnehmer nicht so leisten kann, wie es vereinbart ist. Gegebenenfalls auch, wie er sich selber vorstellt auf Basis des Vertrages, der geschlossen ist. Und die Behinderung führt dann dazu, dass es tatsächlich nicht funktioniert. Aber was sind das jetzt für Fälle? Das kann sein, dass der Auftragnehmer selber einen Mangel produziert, dass ein Vorgewerk einen Mangel produziert, dass Pläne fehlen, dass Baufelder nicht zur Verfügung stehen, dass unvorhergesehene Leistungen notwendig werden. Also man sieht, es ist ein unglaublich breites Feld, das auf eine Baumaßnahme einwirken kann und das sich dann in irgendeiner Form zeitlich auf die Abläufe auswirkt. Es sind jetzt einfach nur Beispiele mit Einwirkungen. Ob die jetzt dann die Rechtsfolge haben, dass ein Auftragnehmer mehr Zeit bekommt, irgendwann in letzter Konsequenz auch mehr Geld bekommt, das ist dann nochmal eine andere Fragestellung. Aber eine Baustelle kann halt auf sehr, sehr viele Arten, auf sehr viele unterschiedliche Art und Weisen irgendwie ins Trudeln geraten. Und deswegen ist es ein unglaublich breites Feld, das wir mit der Behinderung anschneiden, das aber dann alles in diesem § 6 zusammenläuft, wo man gucken muss, was danach passiert.
Ich habe vorhin mal so die Begriffe Störung und Behinderung verwendet. Genau genommen, vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen, ist ja nicht zwingend jede Behinderung auch gleichzeitig eine Störung der Baumaßnahme. Oder würdet ihr das anders sehen? Wenn sich der Unternehmer behindert fühlt in seiner Tätigkeit, dann muss das ja nur zunächst mal nicht zwingend bedeuten, dass dadurch auch eine Störung des Bauablaufs eintritt. Würdet ihr das so sehen oder seid ihr der Meinung, Behinderung ist gleich Störung?
Nee, ich würde es vielleicht sogar den Begriff andersrum aufziehen und sagen, eine Störung liegt dann vor, wenn irgendwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber die Frage ist, ob eine Störung dann auch wirklich eine Behinderung nach sich zieht. Denn es kann ja sein, dass etwas eintritt, was, ja, wo man sich gestört fühlt, aber diese Störung tatsächlich nicht dazu führt, dass der Bauablauf in seiner letzten Konsequenz eingeschränkt wird. Aber da haben wir jetzt, glaube ich, schon einen ganz wichtigen Punkt beim Thema Bauzeit. Es sind sehr, sehr viele Begriffe unterwegs, viele Begriffe, die auch nicht im Gesetz stehen. Und wenn man sich, ja, mit Kollegen oder schlimmer auf der Baustelle Auftraggeber und Auftragnehmer gegenüberstehend über das Thema Bauzeit unterhält, ist es ganz wichtig, sehr, sehr schnell einen gemeinsamen Wortschatz zu entwickeln. Worüber spricht man eigentlich? Denn das ist auch eine Erkenntnis aus vielen Jahren, dass ein Großteil der Probleme schon dadurch, ja, verursacht wird, dass man gleiche Begriffe unterschiedlich versteht, gleiche Begriffe verwendet, ohne dasselbe zu meinen. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus oft ein Problem. Ich weiß nicht, Roman, dein Erlebnis genauso oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
Ich würde euch sogar gerne widersprechen. Ich meine schon, dass jede Behinderung eine Störung ist, aber das liegt jetzt vielleicht an meinem Verständnis von der Störung, weil ich sage, es stört natürlich den Bauablauf. Die Frage ist, wirkt es sich auf die Fertigstellung aus? Schlägt es sich nieder auf dem nächsten Meilenstein? Oder kann es durch Puffer und Alltäglichkeiten wieder eingefangen werden? Ich nenne mal ein ganz blödes Beispiel. Wenn wir beim Bauen im Bestand sind und da kommt ein Unternehmer und möchte in einem Raum, was weiß ich, ein Fenster tauschen und dann ist die Tür zu diesem Raum abgeschlossen. Dann geht er ins Bauleitungsbüro. Ich glaube, wir sind uns sehr einig, ab dem Moment, wo die Tür abgeschlossen ist und er nicht rein kann, ist er behindert. Er geht aber ins Bauleitungsbüro, holt sich einen Schlüssel und geht wieder zurück. Und die 5 Minuten sind höchstwahrscheinlich nominell eine Behinderung, auch eine Störung. Aber es wirkt sich nicht aus, weil der Tag nicht auf die Minute getaktet ist. Ich glaube aber, wir müssen es gar nicht so dramatisch betrachten, weil das Wichtige ist doch für uns dann, was passiert. Was passiert als Folge einer solchen Behinderung? Und da sagt uns ja der Absatz 2 und 3 erst einmal, was weiter zu tun ist. Der Absatz 2 sagt uns erst einmal, in welchen Fällen sich denn überhaupt eine Behinderung auswirkt auf die vertraglich vereinbarte Bauzeit. Und der Absatz 3 stellt ganz deutlich klar, eine Behinderung ist kein Freibrief, jetzt erst recht zu trödeln, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt muss ich dranbleiben als Auftragnehmer und muss schauen, dass ich so schnell wie möglich weiterarbeiten kann. Und das heißt, gegebenenfalls umorganisieren, andere Räume vorziehen, so schnell wie möglich proaktiv wieder anfangen. Umgangssprachlich spricht man da gern vom Abmelden der Behinderung. Wie sind da eure Erfahrungen?
Also ich würde sagen, der Absatz 2, der kommt natürlich sehr, sehr oft vor. Also das heißt, wenn ich einen gestörten Bauablauf habe, wenn es darum geht zu untersuchen, was ist die Ursache für eine Verzögerung, für einen Ablauf, der einfach deutlich länger dauert als geplant, dann schaut man da natürlich rein und überprüft mal, gibt es da eine Ursache, gibt es da irgendeinen Grund, der vielleicht auch dazu geführt hat, Ausführungsfristen eben zu verlängern. Und da kann man ja mal reinlesen, was da genau drin steht. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist durch Punkt, Punkt, Punkt. Also dieser Absatz 2, der geht sozusagen einen Schritt zurück. Er schaut nicht nur auf die Behinderung selbst, sondern eben auch auf die Ursache dieser Behinderung. Der schaut, was ging denn dieser Behinderung voran? Was war denn der Grund der Behinderung? Und dann zählt er im Prinzip drei, ja, Bereiche auf. Der erste Bereich ist erstmal der Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers. Also da wird der Auftraggeber erstmal untersucht. Wenn von dem ausgehend eine Behinderung verursacht wurde, dann führt das dazu, dass sich die Ausführungsfristen verlängern, dass also der Unternehmer nicht in Verzug geraten kann, zunächst mal, weil die Frist sich verlängert. Man könnte auch hier wieder ganz platt sagen, naja, da kann der Unternehmer ja nichts dafür. Warum soll er da irgendwelche Nachteile haben, wenn aus der Sphäre des Auftraggebers irgendwas schiefläuft, es wird ein Plan zu spät übergeben oder was auch immer und deswegen kann er nicht rechtzeitig arbeiten, nicht rechtzeitig loslegen mit dem, was er eigentlich machen müsste. Also eigentlich logisch. Und dann gibt es noch die Fallgruppen Streik und Aussperrung. Auch das ist, könnte man sagen, so ein bisschen höhere Gewalt, geht so in die Richtung. Warum sollte es dem Unternehmer jetzt irgendwie in die Schuhe geschoben werden können? Und der dritte Fall, das ist nochmal ganz explizit höhere Gewalt oder eben andere unabwendbare Umstände. Und da ist die Frage wieder, wann ist zum Beispiel ein Witterungseinfluss höhere Gewalt und wann nicht? Also das sind so die drei Fallgruppen, die in der Praxis nach meiner Erfahrung häufig vorkommen. Wie oft hast du mit diesen Fallgruppen zu tun, Thorsten? Ist das was, was du auch öfter auf den Baustellen erlebst?
Wir haben mit den Fallgruppen zu tun, aber ich mache es für die Praxis vielleicht mal ein bisschen einfacher. Wenn man sich diese Fallgruppen anschaut, sie haben ja alle gemein, dass jedenfalls der Auftragnehmer, ich sage es mal ganz flapsig, nichts dafür kann. Das heißt, die unterste Schwelle, die wir hier drin haben, ist der unabwendbare Umstand. Das heißt, immer dann, wenn ein Auftragnehmer diese Behinderung und den Umstand, der zur Behinderung führt, nicht abwenden kann, dann sind wir eigentlich in diesen Gruppen drin. Streik, wenn wir schuld sind, wenn es höhere Gewalt, was irgendwie von außen kommt, kann jedenfalls der Auftragnehmer nichts dafür. Und dann haben wir die Vorschrift, ist die Vorschrift einschlägig und es gibt Zeit obendrauf. Heißt das im Ergebnis, dass relativ schnell die VOB dem Auftragnehmer mehr Zeit gibt, wenn es zu Behinderungen kommt. Jetzt kann man an der Stelle vielleicht mal die Frage stellen, du hast ja gerade so lapidar gesagt, okay, wenn Streik ist, kann der Auftragnehmer ja nichts dafür. Man kann jetzt auch mal ganz ketzerisch von Auftraggeberseite sagen, der kann für den Streik im Unternehmen des Auftragnehmers aber eigentlich auch nichts. Genauso für höhere Gewalt wird im Regelfall der Auftraggeber, ja, er kann nichts dafür. Höhere Gewalt wäre es ja gerade nicht, wenn es verschuldet von ihm wäre. Das heißt, er kann auch nichts dafür. Das heißt, die VOB ist an dieser Stelle sehr, sehr freundlich für die Auftragnehmer, weil die relativ schnell Zeit obendrauf bekommen, was ja auch wichtig ist, dass sie eben nicht in Verzug kommen. Denn das Ergebnis wäre sonst, dass der Auftragnehmer vielleicht Schadenersatz zahlen müsste, in irgendeiner Form sonst haften würde für Verzögerungen, obwohl Einflüsse von außen kommen. Dieser Vorteil für den Auftragnehmer, da werden wir zu einem anderen Termin mal drauf kommen, der wird dann ja für den Auftraggeber mehr als aufgewogen, wenn wir dann irgendwann über Geld sprechen. Aber an dieser Stelle ist die VOB sehr auftragnehmerfreundlich. Und insofern ist es ein Thema, das wir ja gefühlt tagtäglich auf Baustellen haben, denn Behinderungen gehören ja wohl oder übel zum Bauablauf dazu. Das ist was, ja, in Anführungszeichen Normales. Dazu kommt's. Und dann muss halt auch immer wieder der Zeitplan fortgeschrieben werden. Roman hat es vorhin schon mal beschrieben. Wir müssen die Baustelle koordinieren und entsprechend sind halt Fristen anzupassen. Und regelmäßig haben die Auftragnehmer bei Behinderungen dann die Möglichkeit, länger zu arbeiten. Ich betone es nochmal, halt nur dann nicht, wenn es für sie abwendbar war. Auch wieder ein bisschen unjuristisch ausgedrückt, dann, wenn sie schuld waren.
Ich sehe da aber offen gesagt auch gar kein Problem drin. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit und das eskaliert auch jedenfalls diese zeitliche Seite. Nach meiner Erfahrung in den Maßnahmen nie. In aller Regel ist man sich einig und versteht auch, dass dafür jetzt keiner was konnte und man muss damit umgehen. Man muss damit umgehen, man muss die Maßnahme neu eintakten, man muss dem Auftragnehmer neue Fristen mitteilen, sie mit ihm vereinbaren und kommt dann auch wieder auf einen guten Weg. Auf der Zeitseite sehe ich so gut wie nie eine Eskalation. Die Eskalation entsteht dann meistens, wenn es ums Geld geht, was oft reflexhaft verlangt wird, wenn es auch mehr Zeit gibt.
Ja, das kann ich so bestätigen, wobei die Ausnahmefälle sind halt dann, wenn Auftraggeber zeitkritische Maßnahmen haben. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn eine Schule fertig werden muss zum Schulbeginn oder wenn irgendwelche Unibauwerke fertig werden müssen für den Semesterbeginn, dann ist natürlich Zeitdruck drin und wenn dann ein Auftragnehmer mehr Zeit bekommt, was dazu führt, dass dann halt vielleicht zur zweiten Jahreshälfte die Schule zur Verfügung steht, dann entstehen tatsächlich Probleme. Also da ist es für den Auftraggeber dann auch durchaus mal sehr, sehr unangenehm, aber insgesamt hast du recht, das Thema Zeit ist relativ selten nicht ein Streitpunkt, aber der große Streitpunkt. Meistens geht es dann wirklich in der zweiten Frage ums Geld und da spielt dann wirklich die Musik.
Es geht genau genommen einfach um die Frage, wer muss jetzt für die Mehrkosten, die einer Seite entstehen, eben aufkommen. Also das kann zum einen beim Auftraggeber Mehrkosten geben, weil er vielleicht ja irgendeine Ausweichspielstätte, ich denke jetzt zum Beispiel an ein Theater oder Museum oder was auch immer, er muss ein Ausweichquartier länger anmieten, weil es länger dauert, hat also mehr Kosten. Aber genauso gut kann der Auftragnehmer natürlich sagen, ich habe mehr Kosten, weil ich einfach länger arbeiten muss, weil meine Maschine, meine Leute länger gebunden sind, weil wir da einfach viel mehr Zeit investieren mussten. Also das sind so diese Welten, die da aufeinanderprallen und da wird dann oftmals gestritten. Und dann geht es ja wieder einfach um die Frage, wer hat diese Verlängerung der Bauzeit zu verantworten und muss deswegen was zahlen. Und da ist eben der Absatz 2 ein Hilfsmittel zumindest, mit dem man schon mal grob feststellen kann, hat der Auftragnehmer irgendwas abwenden können oder nicht? Also war er in irgendeiner Form verantwortlich? Konnte er diese Behinderung irgendwie steuern, abwenden, verhindern? Wenn nein, dann kann man zunächst mal sagen, ist er wahrscheinlich mit einem finanziellen Anspruch, der gegen ihn geltend gemacht werden kann, erstmal raus, weil er sich einfach auf die Verlängerung der Ausführungsfrist berufen kann. Also eine Regelung, du hast vorhin gesagt, Thorsten, die auf den ersten Blick eher auftragnehmerfreundlich erscheint. Was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Witterung, wie so oft diskutiert wird? Also wir haben ja, wenn ich dann weiterlese, in Ziffer 2 noch was stehen zu Witterungseinflüssen. Also ich rede immer noch von Absatz 2, Ziffer 2 in Paragraph 6, da steht dann Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung. Also das schöne Wetter, wann ist das eine Behinderung und wann nicht?
Es ist halt am Ende des Tages immer eine Einzelfallfrage, wie es halt so schön dasteht. Womit muss ich rechnen? Und womit ich rechnen muss, hängt halt auch sehr vom Standort ab. Also wenn ich jetzt unmittelbar an der Nordsee was bauen will, dann weiß ich, da pfeift der Wind. Wenn ich im Winter im Alpenvorland was bauen will, dann muss ich davon ausgehen, dass da irgendwann auch mal Schnee liegt und ich vielleicht eine gewisse Zeit lang an meine Baumaßnahmen nicht drankomme, weil ich erstmal Schnee schippen muss. Und da kann man sich jetzt deutschlandweit wahrscheinlich Standorte raussuchen nach Belieben und irgendwelche Parameter festlegen. Das heißt, am Ende des Tages muss ich mich mit der jeweiligen Stelle, an der ich baue, auseinandersetzen. Und ich habe aber relativ gute Möglichkeiten, sowas auch zu überprüfen durch Daten des Deutschen Wetterdienstes zum Beispiel. Da ist sehr gut aufgelistet, welche Temperaturen man an bestimmten oder in bestimmten Zeiträumen üblicherweise hat, welche Unwetter in welchen Abständen auftreten, welche Niederschlagsmengen runterkommen. Und all diese Parameter können entscheidend sein. Also der ganz simpel Temperatur, Niederschlag, Wind. Das sind allein schon drei Parameter, die ineinander greifen. Also deswegen tue ich mich jetzt schwer, hier eine Faustregel rauszuhauen. Weiß nicht, Roman, hast du irgendeine ganz einfache Regel, aber
Eine Faustregel habe ich auch nicht. Beim Hochwasser spricht man ja immer so schön vom 100-jährigen Hochwasser. Ich glaube, damit allein ist es nicht getan. Es muss auch nicht bei jeder Baumaßnahme mit 100-jährigen Niederschlägen gerechnet werden. Man muss aber vorsichtig sein. Die Datenreihen des Deutschen Wetterdienstes gehen 100 Jahre zurück. Aber wir haben eine Tendenz durch den Klimawandel, dass Extremwetterereignisse häufiger werden. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, womit gerechnet werden muss. Also vereinfacht gesagt, der Hagelschauer im Sommer ist in ganz Deutschland nichts Seltenes mehr. Genauso wie starke Regenereignisse im Herbst nichts Seltenes mehr sind. Und da muss man schon die Frage aufmachen, ob damit inzwischen nicht schon gerechnet werden muss, je nachdem, welche Intensität diese erreichen. Also vereinfacht gesagt kann ich jedem Unternehmer nur sagen, alles, was er schon mal erlebt hat, ist höchstwahrscheinlich nicht vollkommen ungewöhnlich.
Und damit eben keine Behinderung im Sinne der Ziffer 2, womit wir wieder bei dem Begriff wären, mit dem wir eingestiegen sind. Ich würde jetzt auch an der Stelle vielleicht für heute mal tatsächlich Schluss machen. Wir haben jetzt ganz bewusst einfach mal ein paar Begriffe rausgepickt und mal so ein bisschen versucht, nur ganz allgemein den Paragraph 6 und seine Regelungen anzuschauen. Wir werden uns im Laufe dieses Jahres mit dem Thema Bauzeitverlängerung, mit dem Thema Behinderungen und auch den Kostenansprüchen, die daraus vielleicht abgeleitet werden können, öfter mal befassen. Das ist ein Thema, das auf vielen Baustellen eine ganz große Rolle spielt. Das heute war praktisch ein erster Einstieg Und wir werden auch Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen natürlich auf unserer Homepage veröffentlichen unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne auch per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder auch per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.